Hallo zu einer neuen Folge.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute sprechen wir mit dem Mann, der sozusagen das Android für Drohnen entwickelt hat.
Ja, Lorenz Meyer von Auterion. Ja, der hat schon als Masterstudent in Zürich eine Software entwickelt, zusammen mit anderen, die dann sogar ein Standard wurde für Drohnenkommunikation im weitesten Sinne.
Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er es schafft, während seines Studiums einen Weltstandard zu setzen. Das ist schon auf eine Art beeindruckend. Lorenz und sein Team sind mit dem Auterion im Defense-Bereich unter anderem unterwegs, sind aber schon länger am Markt und auch im kommerziellen Bereich. Auf jeden Fall ist die Drohnentechnologie eine der Zukunftstechnologien auch für Deutschland.
Ja, ich glaube zwar nicht, dass ihr in irgendeiner Form eure Weihnachtsgeschenke per Drohnen geliefert bekommt, aber ich kann schon sagen, der Markt ist schon etwas weiter teilweise, aber eben noch nicht so, dass wir Verbraucher davon profitieren könnten. Und warum das so ist, erzählt er uns.
Auch das und auch wie und ob sie in der Ukraine involviert sind. Spannende Einblicke auf jeden Fall von einem Unternehmen, das in der Schweiz, in Deutschland und in den USA sitzt. Viel Spaß beim Reinhören und vor allem wunderschöne Weihnachten.
Ja, wünschen wir euch und bis dann.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Nokia.
Natürlich. Welche App nutzt du am meisten?
Berufsbedingt Signal.
Und welche technologische Superkraft hättest du gerne, wenn es denn sowas gäbe?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mit dem, was wir jetzt machen, nämlich Autonomie, autonome Systeme schaffen, sind wir schon sehr nah dran an dem, was ich eigentlich gerne machen möchte.
Und wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ich bin jemand, der Helden nicht unbedingt so anhimmelt, wie das ja oft der Fall ist. Ich sehe das eher so, dass es verschiedene Elemente gibt von verschiedenen Vordenkern oder auch Leuten, die zeigen durch ihre eigene Ausführung, dass sie der Welt ein bisschen voraus sind. Und da gibt es immer positive und negative Elemente. Also zum Beispiel Elon Musk schafft ja unglaublichen Fortschritt auf der technischen Seite. Ich glaube, das kommt manchmal auf Kosten der Mitarbeiter. Das muss dann auch nicht unbedingt sein. Oder Peter Thiel ist in manchen seiner Ansichten sehr deutlich. Hat aber auch durchaus auf der Organisationsentwicklung ein paar sehr fundamentale Dinge gemacht, wie zum Beispiel zu sagen, es braucht eine Aufgabe pro Person und nicht mehr. Das sind Dinge, die sind extrem wichtig, die erlauben nämlich Organisationen oder auch Menschen, sich selber zu strukturieren. Also deswegen, ich bin jetzt nicht so der sagt, oh, ist es das oder ist es jenes oder zum Beispiel Satya Nadella,
zum Beispiel. Wir merken schon, diplomatische Antwort.
Nein, aber Satya Nadella hat zum Beispiel gesagt, Microsoft wird die Technologie nicht von den Demokratien fernhalten, die Grundrechte verteidigen, die wir jeden Tag genießen dürfen. Das ist dann ein ethischer Punkt, wo wir auch voll dahinter stehen. Deswegen, ich glaube da weniger an den Einzelhelden. Ich glaube daran, dass es für bestimmte Lebensbereiche Dinge gibt, die mehr oder weniger passen und bin dann eher breit aufgestellt.
Okay, und letzte Frage noch. Woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung? Vielleicht mit einem Wort?
Das sollte eigentlich keine eigene Aufgabe sein. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Okay. Und all das sagt Dr. Lorenz Meyer. Schön, dass du da bist, lieber Lorenz. So.
Hallo, freut mich sehr. Danke.
Herzlich willkommen bei uns. Ich stelle dich kurz vor, du hast an der Uni Konstanz oder Konstanz, wie die, glaube ich, vor Ort sagen, studiert Information Engineering, aber auch noch an der ETH in Zürich. Da hast du auch deinen Master gemacht und auch einen Doktor. hinterher und hast auch während deines Masterstudiums schon angefangen, dich Richtung autonome Drohnentechnologie zu entwickeln. Hast da ein Projekt gemacht, da ging es um Open-Source-Standards für die Drohnenindustrie und das ist auch inzwischen ein weltweiter Industriestandard geworden, wenn wir das richtig gesehen haben. Und 2017 hast du gegründet, zusammen mit Kevin Sartori, das Unternehmen Auterion und das Ganze hast du in Zürich gemacht und du hast, bist auch Chairman, ne? Der Drone Code Foundation. Ja. So, grob alles zusammengefasst.
Richtig.
So grob.
Alles richtig.
Ein paar Auszeichnungen hast du auch noch gehabt, aber das jetzt alles aufzuzählen. Auf jeden Fall in Sachen Drohnen unterwegs und das ist ja in der Tat eine der wichtigsten Technologien, die wir gerade so verfolgen.
Ja, kommt überall vor, heutzutage in den Nachrichten zumindest, auf alle Fälle. Aber mal vielleicht vorab gefragt, so richtig rauskriegen, ursprünglich gegründet in Zürich oder so und dann umgezogen in die USA? Oder wie rum war der Werdegang? München, Zürich, USA oder wie ist so?
Also wir, gegründet in Zürich ist korrekt, wir haben uns immer schon für den globalen Markt interessiert, haben sehr erfolgreich in den Vereinigten Staaten verkauft, haben aber auch unsere Entwicklung schon immer in München gehabt und da jetzt, sagen wir mal, sehr viel auch weiter investiert. Das heißt, man kann sagen, mittlerweile vor allen Dingen Arlington und München. Mit einem, ja, Zürich ist nicht weg, aber so wie sich die geopolitischen Dinge entwickelt haben und wie wir uns engagiert haben, sind da München und Arlington die ganz natürlichen Standorte für ein sehr internationales Unternehmen.
Ich habe ja eben schon gesagt, du hast schon während deines Masterstudiums angefangen, ja, diese Drohnensoftware zu entwickeln. Das ist natürlich, sage ich mal, mit dem, wie sich die Geschichte entwickelt hat, ja, weitsichtig gewesen, ohne dass du es wissen konntest. Vielleicht, ja. Wie kamst du damals da drauf?
Ich glaube, um lange und vor allen Dingen grundlegende Technologie zu entwickeln, braucht es einfach Leidenschaft. Und Leidenschaft ist intrinsische Motivation. Das ist kein rationaler Grund. Und ich glaube, genauso wie andere Unternehmer sich für, egal jetzt, ob das Raketen oder Medizintechnik oder was auch immer es ist, was sie treibt, das ist einfach gesetzt, das ist einfach da. Und dann ist die Frage, was man damit macht. Und für mich war sehr wichtig, gerade zu Anfang der Drohnenindustrie, als das noch nicht wirklich kommerzialisierbar war, einfach den Stand der Technik voranzubringen. Und deswegen habe ich mich dann auch entschlossen, das, was wir als Studententeam innerhalb weniger Monate entwickelt hatten, als Open Source, also quelloffen, zur Verfügung zu stellen und natürlich auch in der Hoffnung, einen Beitrag zu leisten, dass es dann der globale Standard wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt auch im Bereich der Open Source Projekte große Konkurrenz. Aber es freut mich natürlich, dass über die letzten 15, 18 Jahre sich das extrem weiterentwickelt hat. Und ich schreibe jetzt mittlerweile keinen Code mehr selber, aber die Entwickler-Community einfach dort sehr weit vorangekommen ist.
Das ist echt ein krasser Erfolg, ne? Mal eben so ein Standard.
Ja, dann würde mich mal interessieren, wie kann man das jetzt übersetzen? Ist das so eine Art Betriebssystem für Drohnen oder ein Kommunikationssystem für Drohnen? Also worum geht es hier, um nicht unbedingt ins Technische abzuwandern, aber so für jedermann verständlich?
Ich glaube, es ist alles. Und man kann sagen, ich glaube, es ist vielleicht auch wichtig, den Open-Source-Teil zu trennen von dem, was wir als Unternehmen machen. Das, was wir als Unternehmen machen, setzt darauf auf, ist aber überlappt nicht. Also wir haben nicht das Open-Source-Projekt kommerzialisiert, sondern wir haben was entwickelt, was neben oder obendrauf ist. Und der Open-Source-Teil, ich glaube, der beste Vergleich ist, es ist wie so ein bisschen das HTTP für Drohnen, was das Protokoll angeht. Das heißt, jede Drohne verwendet dieses Kommunikationsprotokoll. Leute in der Industrie kennen das sehr gut. Und auf der Betriebssystemseite kann man sagen, dass der Autopilot oder das Betriebssystem, was ich dafür entwickelt habe, ist so ein bisschen wie das Linux für Drohnen. Das heißt, das ist nicht gerade für Endanwender geeignet, aber ein solides Stück Technik, das sich jetzt halt in ganz vielen Drohnen wiederfindet. Und was wir dann mit Auterion gemacht haben, war das Android für Drohnen zu entwickeln. Und zwar sehr, sehr ähnlich. Also das heißt, wirklich fokussiert auf den Endanwender, jetzt nicht mehr nur technisch, mit einem App Store, mit der Möglichkeit, Apps zu installieren, mit einem gewissen Fokus auch auf die Benutzbarkeit. Und damit ist Auterion OS, wie das Produkt dann am Ende hieß oder heißt, wirklich fokussiert auf die Anwendung. Und meine vorherige Arbeit im technischen Bereich war eigentlich viel mehr fokussiert auf die Basistechnologie und die aber eigentlich nur für Entwickler nutzbar ist.
Und ihr wart dann erstmal an den Start gegangen für kommerzielle Anwendungen mit dem Auterion OS, richtig? Also Walmart oder sowas.
Also wir sind für kommerzielle Anwendungen an den Start gegangen. Wir haben aber schon 2018 den ersten Auftrag mit der US-Armee geschlossen. Sehr früh. Das war allerdings, und das ist der Hauptunterschied, das war noch im Aufklärungsbereich. Und mittlerweile decken wir das volle militärische Spektrum ab. Und von daher, sage ich mal, haben wir Defense Tech gemacht, bevor es cool war, bevor alle drauf aufgesprungen sind. Einfach aus dem Grundgedanken raus, dass wir eine Verantwortung haben, wenn wir so fundamentale Technologie entwickeln wie jetzt Autonomie, dass das auch für die Verteidigung zur Verfügung stehen muss.
Ich habe jetzt nochmal, um jetzt nochmal das grundsätzlich zu verstehen, Android heißt, also mein Handy kann ja grundsätzlich telefonieren, eine Drohne kann wahrscheinlich grundsätzlich fliegen. Und der Unterschied ist jetzt, wenn ich mehr machen will damit, dann lade ich mir eine App runter, dann kann die das zum Beispiel, hier geht es auch um das Thema Schwarm, nicht Intelligenz, aber Schwarmfähigkeit von Drohnen, dass mehrere Drohnen zusammen irgendwas machen, eine Aufgabe erfüllen. Und dafür lade ich mir dann eine App runter und dann kann die 5 Drohnen das oder wie läuft das?
Ja, es ist effektiv so. Also unser Betriebssystem ist prinzipiell, funktioniert mit so ziemlich jedem Drohnentyp, wird darauf installiert. Die Drohne prinzipiell fliegt dann einfach nur von A nach B, nichts Spezielles. Und die Schwarmanwendung kann von uns kommen, muss aber nicht. Also das ist komplett offen für Third-Party externe Entwickler. Und das heißt in unserem Fall jetzt, wenn man die Nemic Swarm App installiert, dann ist die Drohne ab dort schwarmfähig.
Also mit mehreren, das haben wir ja in der im Ukraine-Krieg schon ab und zu mal gehört, ne, dass Drohnen teilweise autonom in Schwarm fliegen und eine Aufgabe übernehmen, von mir aus einen Panzer abzuschießen. Und dann, wenn die eine Drohne das nicht schafft, dann übernimmt die andere die Aufgabe, so nach dem Motto. Ist die Intelligenz damit bei oder wie läuft das?
Ich würde sagen, also ja, wenn sie, es ist kollaborativ, die Drohnen kommunizieren auch. Ich würde aber sagen, die Schwarmentwicklung steht noch am Anfang. Also wir sind da im Moment vorgeprescht, führend, haben das an verschiedenen Stellen schon gezeigt. Das sieht man auch auf Social Media. Aber es ist jetzt nicht so, dass das in der Ukraine zum Beispiel jetzt schon, sagen wir mal, Standard wäre, sondern die meisten Drohnen dort werden noch ganz von Hand geflogen. Sogar ohne jede technische Hilfenahme, sondern das sind einfach Piloten. Und wir glauben, dass für die Landesverteidigung bei den Stückzahlen, die nachher notwendig sind und bei den deutlich kleineren NATO-Armeen oder auch den US-Streitkräften, dass es notwendig ist, einen höheren Grad an Automatisierung zu haben, weil wir nicht so viele gute Drohnenpiloten haben wie jetzt zum Beispiel die Ukrainer. Und dann braucht es einfach andere Technik.
Wie hast du denn so persönlich die letzten Jahre erlebt? Das muss für euch ja auch eine arbeitsreiche Zeit gewesen sein. Aber auch, ja, es ist ja auch nicht so ein einfaches Thema, ne? Also ich meine, ihr seid jetzt im Defense-Bereich viel mit sensiblen Inhalten wahrscheinlich auch beschäftigt. Und ich meine, am Ende geht es da für viele Menschen um Leben und Tod. Und ihr habt da jetzt, ne, ein Geschäft mit, was wichtig ist, wo man aber auch natürlich eben sein Geld mit verdient. Aber wie erlebst du diese Zeit, die letzten Jahre auch?
Also für uns war das ein langer, sehr bedachter Weg, wirklich sich diese Anwendung anzunehmen. Und ich glaube, es kam aus der Entwicklung raus, dass wir gesehen haben, dass wir gebraucht werden, dass Leute uns gebeten haben, uns zu engagieren mit der Technologie, die wir hatten. Und wir dann auch festgestellt haben, dass eigentlich die gleiche Technologie, die wir im zivilen Bereich bereits einsetzen. Das heißt, es war am Ende, die Entscheidung war nicht, gehen wir dort rein, sondern die Entscheidung war, halten wir Technologie zurück, die eigentlich bereits da wäre, die fast keine Anpassung braucht, die grundsätzlich immer noch kommerziell ist und bleibt, und halten die wir künstlich zurück und können wir das vertreten? Und das war eine einfache Antwort, weil die Entscheidung war dort ganz klar, das können wir nicht vertreten. Und das ist auch übrigens, komme ich jetzt gut zurück auf Satya Nadella, das war auch die Position von Microsoft, als die an einem ähnlichen Punkt standen in der Zusammenarbeit mit den eigenen Regierungskunden dort. Es ist nicht die Frage, ob man das entwickelt, sondern es ist die Frage, ob man es zurückhält.
Und warst du auch selbst mal vor Ort und in der Ukraine, oder?
Also wir haben das vor Ort auch gesehen, ja, und das sorgt natürlich für eine ganz andere Empathie, weil das nicht irgendwie da draußen fern ist, sondern man einfach weiß, okay, hier, man trifft die Menschen, die man unterstützt. Und das bringt das alles auch näher. Und ich glaube auch gerade die Bundesregierung hat gerade auch in den letzten Tagen dort geschafft, einen anderen Ton zu treffen und das, ja, dieses Leid auch näher zu bringen.
Jetzt seid ihr ja international schon aufgestellt, hast du schon gesagt, München, dann ne, in Arlington, Zürich natürlich. Wie siehst du da Deutschlands Rolle inzwischen? Das schließt jetzt eigentlich an das an, was du gerade gesagt hast. Wir zeichnen jetzt eigentlich dann auf, kurz nach Zelensky in Berlin war, die Verhandlungen mit den USA unter anderem waren. Wie siehst du so Deutschlands Rolle in diesem Bereich, neue Technologien sich ja im Defense-Bereich vielleicht auch neu zu erfinden?
Also ich glaube, was wir immer ungern machen, ist, uns dann ganz in das politische Feld zu bewegen. Da halten wir uns schön raus. Das ist Sache der Politik, das ist auch Sache des demokratischen Souveräns, des Wählers. Was die reine Technik angeht und was die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland angeht, ist es natürlich so, dass Deutschland da jetzt und auch der Staat eine ganz andere Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig und zeitgemäß. Und ich persönlich im Vergleich zu noch vor 3, 4, 5 Jahren eine ganz andere Qualität an Startups, an Entwicklung sehe und auch an Gründern und Mitarbeitern, die verstanden haben, dass sie Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist sehr erfreulich und wird auch langfristig dafür sorgen, dass der Strukturwandel, der zum Beispiel in der Automobilindustrie gerade stattfindet, wahrscheinlich nicht ganz abgefedert wird, aber dass es zumindest neue Industriezweige gibt. Und ich persönlich sehe die Entwicklung in der Drohnenindustrie ganz ähnlich wie in der Luftfahrt. Das heißt, es gibt jetzt eine Phase, wo das vor allen Dingen staatlich und damit auch militärisch finanziert ist, wo es einen ganz dringenden, moralisch wichtigen Bedarf gibt. Aber ich bin ziemlich hoffnungsvoll, dass, genauso wie das in der Luftfahrt passiert ist, dass daraus dann auch große kommerzielle Anwendungen wachsen. Und wir sind bereits im Cargo-Bereich aktiv. Dort sind im Moment die Kosten der Drohnen noch relativ hoch. Es braucht auch noch die ein oder andere technische Entwicklung. Und ich glaube, dass die Skalierung, die jetzt stattfindet, da helfen wird, dass das kostengünstiger wird, damit auch zuverlässiger und dann auch für weitere industrielle Anwendungen eingesetzt werden kann. Und wer weiß, wenn die Entwicklung weiter so geht, vielleicht sogar dann ein konkurrenzfähiges deutsches Produkt für den Endanwender entsteht. Also dass es nicht mehr nur chinesische Drohnen sind, die auf der Skipiste oder dem Mountainbike-Trail sind, sondern vielleicht auch mittelfristig für deutsche Produkte für Endanwender.
Ich können wir gleich nochmal bleiben bei diesem Cargo-Problem. Wir hatten in den letzten 6 Jahren einige Drohnen-Spezialisten hier zu Gast, also Startups vor allen Dingen, die auch im kommerziellen Bereich tätig waren. Und da war unisono immer das große Problem. Ich glaube, es ist noch nicht gelöst. In Deutschland einfach mal eine Drohne von München nach Hamburg fliegen zu lassen und irgendwas zu liefern, ist hier nicht möglich. Und da war immer das große Thema, eigentlich sollte der Innenminister schon längst ein System geschaffen haben, so eine Art Luftraumüberwachung auch für Drohnen, dass sie sowas theoretisch ja möglich machen würde. Kommunikation und dann darf ich durch den Korridor X fliegen oder Y. Warum sind wir da noch nicht weiter? Oder hast du Informationen, dass wir da schon weiter sind? Ich glaube eher nicht, oder?
Also ich sehe eine stetige Entwicklung. Ich denke, es wird wahrscheinlich noch mal eine Vereinfachung bei der entweder den Gesetzen selber oder zumindest der Anwendung davon geben müssen, damit das wirklich hochskalieren kann. Ich persönlich glaube aber, dass das Hauptproblem nicht unbedingt die Gesetzlage ist, sondern dass man einfach die Technik auf den Kostenpunkt runterbringen muss, wo das wirtschaftlich so attraktiv ist, dass die Industrie dann auch einen Grund sieht, das vor dem Gesetzgeber zu vertreten. Und ich glaube, im Moment ist das so ein bisschen eine Mischung von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und die industrielle Größe, die jetzt gerade entsteht, wird helfen, da wieder ein bisschen Schwung reinzubringen.
Ja, das finde ich spannend, weil ich glaube, vor, weiß ich auch nicht, noch längerer Zeit als die 6 Jahre, die Andreas jetzt meinte, erinnere ich mich, gab es mal auch so eine Anwendung von oder so ein Showcase von Mercedes auf der IAA-Nutzfahrzeuge. Die hatten da so einen Van mit einer Drohne drauf und dann war so die Idee, die kann dann schon mal das nächste Paket irgendwie zur Tür bringen, ne, während dann der Zusteller, die Zustellerin vielleicht noch an der anderen Tür ist, dass das irgendwie alles schneller geht. Das sind alles irgendwie coole Ideen, aber man sieht da ja relativ wenig von. Also es gibt immer mal Modellprojekte, dass hier und da auch mal was ausgeliefert wird, sei es Essen oder Medikamente. Aber es ist dann immer viel Feldversuche so in den vergangenen 8 Jahren. Mehr halt noch nicht. Ist das jetzt ein normaler Zeitkorridor, weil es wirklich noch so teuer ist? Also was du gerade schon gesagt hast? Oder ja, Was ist es? Weil das sind immer diese großen Versprechungen, ne, die man hört. Und dann denkt man, ja, was denn nun? Das ist so ein bisschen wie mit den Flugtaxis. Ähnlich.
Ja, ich glaube, bei den Flugtaxis, sagen wir mal so, bei den Flugtaxis war meine Position schon immer, wenn diese Anwendung sinnvoll ist, dann würde ja irgendwer hingehen und das mit traditionellen Hubschraubern erstmal in den Einsatz bringen, zeigen und dann die Kosten reduzieren mit den Taxis. Ich war da schon immer skeptisch und zwar nicht aus regulatorischen Gründen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man einen Hubschrauber nicht fliegen kann, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Bei den kommerziellen Drohnen ist, glaube ich, hat es zwei Entwicklungen gegeben. Das eine ist, die sind mittlerweile zu einem absoluten Standard geworden, also auf Baustellen oder auch beim Immobilienverkauf ist es Standard, Luftbilder zu haben. Das heißt, das hat funktioniert. Also es ist weit verbreitet. Aber ich habe da ein schönes Beispiel. Um 5000 Windturbinen über 3 Monate zu inspizieren, also die Blätter relativ genau, relativ gut, braucht man nur circa 20 bis 30 Drohnen. Weil die Drohne fliegt halt so eine Windturbine innerhalb von 30, 40 Minuten ab. Die Datenerfassung ist automatisiert. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann braucht man für ganz Deutschland, ich weiß nicht, ein paar hundert oder ein paar tausend Drohnen. Und es sind halt keine Hunderttausende oder Millionen. Und ich denke, was passiert ist, ist, dass Drohnen in die Endanwendung gekommen sind, den Wert auch geschaffen haben, aber daraus halt keine Massenindustrie in der Herstellung geworden ist.
Also okay, ja. Ich muss jetzt meine Frage von vorhin so halb revidieren fast, weil ich erinnere mich kürzlich, war es in München oder irgendwo, dass die Feuerwehren inzwischen von autonomen Drohnen, mit autonomen Drohnen ausgestattet sind, die im Bedarfsfall, sagen wir mal, Unfall auf der Autobahn schon mal losfliegen, um ein Lagebild zu machen. Und das autonom, hätte ich auch nicht gedacht bis vor kurzem, aber scheint ja offenbar möglich zu sein.
Ich denke, da werden, ja, habe ich auch schon gehört und das ist auch möglich. Und ich denke, das werden wir immer mehr sehen. Aber es wird halt nicht dazu führen, dass die Drohnenhersteller so richtig zufrieden sind im kommerziellen Bereich, weil das sind dann halt immer noch niedrige Tausenderstückzahlen und nicht die Millionen, die sie sich wünschen würden.
Wie siehst du denn eure Zukunft? Du hast gerade in der Wirtschaftswoche auch ein Interview gegeben und da war dann so ein bisschen die Überschrift, wir werden in den nächsten oder in den nächsten Jahren viele Fabriken eröffnen. Also das klingt auf jeden Fall nach einem sehr positiven Ausblick. Was konkret plant ihr?
Also wir sind im Moment dabei, immer mehr Drohnenhersteller auf unser Betriebssystem zu bringen. Die Fabriken haben sich darauf bezogen. Das heißt, wir haben immer mehr Partner. Wir stellen ja selber keine Drohnen her, sondern wir arbeiten mit denen zusammen.
Ja, eben. Das war auch kurz in meinem Kopf ein kleiner Knoten, aber dann hast du die Überschrift erklärt.
Ja, und von daher, wir skalieren im Volumen einfach massiv hoch. Und wir sind bereits jetzt in den 10.000er Stückzahlen. Wir kommen nächstes Jahr in die 100.000er Stückzahlen. Und das sind halt Größenordnungen, wo die langsam dann doch industriell sind.
Und die Fans, wie sieht es da mit Bestellung aus der Bundeswehr? Für euch ist ja immer schwierig, weil ihr die Software macht. Ihr seid ja davon abhängig, dass irgendwo Systeme angeschafft werden, die ihr dann bestücken könnt und wo ihr sagen könnt, unsere Software ist die bessere, die ihr nehmen könnt.
Ja, aber das wird gerade in Europa auch relativ gut verstanden, wie wichtig das ist, weil es nämlich zum Thema Schwarmfähigkeit, man möchte ja, dass das zusammen funktioniert. Und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung vom deutschen Markt und sind auch sonst in Europa mittlerweile weit vertreten und das ist auch der Hauptteil unseres Umsatzes.
Und oder kannst du was sagen dazu? Ich meine, die Bundeswehr hat ja irgendwie Kamikaze-Drohnen bestellt, Rheinmetallster am Boot und so weiter. Von euch war, glaube ich, nicht die Rede, aber kannst du sagen, irgendwie seid ihr da mit im Boot bei diesem?
Also wir sind bei verschiedenen, ich kann nicht zu viel dazu sagen, aber wir sind bei ganz verschiedenen Programmen mit am Start und über alle möglichen Größen hinweg. Und gerade werden, also wir können da noch jetzt noch nichts dazu sagen, aber wir werden, denke ich, relativ viel über den deutschen Markt nächstes Jahr sprechen, weil wir da doch einiges jetzt in trockenen Tüchern haben.
Jetzt gibt es euch schon ein paar Jahre. Wie hat sich die Weiterentwicklung von eurer Software weiterentwickelt? Stichwort künstliche Intelligenz. Ist es für euch dann auch noch mal einfacher, euch schneller weiterzuentwickeln? Habt ihr eure Arbeitsweise da schon komplett irgendwie umgestellt?
Ja und nein. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass wir auf einmal Drohnen haben, die voll autonom ein Dach vermessen können und dann alle Löcher im Dach zurückbringen. Also da sind wir noch nicht ganz. Aber es ist sicher so, dass gerade im Bereich der Bildverarbeitung, doch Onboard-Bildverarbeitung, einiges gegangen ist. Also mittlerweile ist es zum Beispiel möglich, Drohnen, auch wenn GPS gestört wird, ziemlich zuverlässig zu fliegen. Das war noch vor 2-3 Jahren relativ wackelig und ist jetzt doch über einige, ist sogar schon bei den Consumer-Drohnen angekommen. Das sind so Dinge, wo, sagen wir mal, die weitere Definition von AI den Stand der Technik doch massiv vorangebracht hat. Und ich bin optimistisch, dass es auch weiter gelingt. Ich bin gleichzeitig optimistisch, dass AI nicht die Welt übernehmen wird und dass die aktuellen Algorithmen oder die aktuellen Lösungen doch langsam, sagen wir mal, ihr größtes Potenzial bereits gezeigt haben und dass wir jetzt erstmal wieder eine Konsolidierungsphase erleben werden, wo wir lernen, wie wir das einsetzen können und was davon wir vielleicht nicht brauchen.
Ja, das wäre auch noch eine Frage für mich gewesen, wie abhängig ist man von anderen Systemen dann auch. Ne? Wir haben ja die Diskussion in der Ukraine und den Satelliten von Elon Musk, die er abschalten kann nach Gutdünken. Da muss man ja auch aufpassen, dass man unabhängig bleibt. Ne? Also wie unabhängig sind wir dann in diesem Bereich?
Also da ist natürlich das Open-Source-Entwicklungsmodell sehr charmant, weil man damit keine Abhängigkeit hat, sondern man die eigene Fähigkeit hat. Ich glaube, was das Thema Souveränität und Abhängigkeit angeht, ich glaube, was wichtig ist, und übrigens speziell im europäischen Kontext, Abhängigkeit ist dann ein Problem, wenn man keine Kontrolle hat. Was ich damit meine, ist jetzt zum Beispiel bei Software gibt es eine sehr einfache Lösung. Wenn man in Deutschland eine Kopie der Software hat, also vom Quellcode, dann ist es auch okay, wenn es französische Software ist oder britische. Man hat ja dann eine gewisse Versicherung. Also bei Software gibt es dort einen sehr einfachen Weg, das zu lösen. Satellitenkonstellation, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da muss man sich dann natürlich fragen, kann Europa sich finden und es stemmen, eine vergleichbare Konstellation zu schaffen? Und ich bin jetzt nicht im Space-Bereich, von daher, ich kann das nicht beantworten. Da müssen Sie den Gründer von ESA Aerospace fragen. Aber ich glaube, auf der Software-Seite, wo wir unterwegs sind, gibt es immer eine einfache Antwort. Und die einfache Antwort ist, eine Kopie der Software beim Kunden, also oder bei der lokalen Regierung zu hinterlegen. Und damit ist jede Abhängigkeitsproblematik auch gelöst.
Was mich jetzt noch interessieren würde, du bist viel in den USA unterwegs. Das Handelsblatt hatte jetzt ein Interview mit dem Palantir-Chef, war es, glaube ich, der mehr oder weniger gesagt hat, auf Deutschland guckt keiner mehr. Keiner redet mehr über Deutschland, mehr oder weniger.
Das war Wunschdenken.
War das Zitat, ja. Paraphrasiert, also übersetzt, Deutschland spielt technologisch einfach keine Rolle mehr. Würdest du das unterschreiben aus deiner Sicht oder ist das einfach eine Einzelperspektive?
Also ich denke, es ist sicher nicht so schwarz und weiß. Ich denke, wenn man sich anschaut, was in der AI-Entwicklung los ist, folgt das einem langjährigen Muster, dass die großen Softwarekonzerne, bis auf SAP, alle amerikanisch sind. Und ich denke, man muss in Deutschland schon noch daran arbeiten, kompetitiv sein zu wollen, was Gründer angeht, da gehöre ich sicher dazu. Und was Finanzierung angeht, also das Risikokapital in Deutschland ist immer noch relativ limitiert. Und wenn es dann wirklich groß wird, dann sind es vor allen Dingen amerikanische Investoren, was nicht unbedingt schlecht ist, aber es gibt halt keinen lokalen Markt, wenn ein Unternehmen mehrere hundert Millionen aufnehmen möchte. Das ist dann ganz schnell international. Und da merkt man schon, dass es eine gewisse Strukturproblematik gibt. Ich finde deswegen sehr sympathisch, dass der Kanzler, ich glaube, erst vorgestern gesagt hat, wir müssen uns da wieder was zutrauen und was machen. Und von daher ist es für mich, ich glaube, die europäische Seele geht gerne hin und sagt, es ist das oder das, es sind wir oder die anderen. Und für mich ist es eher eine Frage, was kann Deutschland mehr tun? Und dann geht es nicht um Verdrängung, sondern das Niveau anzuheben. Und ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Ich glaube aber auch, dass das Potenzial da ist. Und von daher ist das eine Einzelverantwortung von mir, von anderen Gründern und auch von der Politik, da einfach mehr zu tun. Und die Amerikaner sind voraus, das sieht man. Aber das ist ja kein Grund, dann zu sagen, wir müssen uns hier nicht anstrengen.
Ja, das ist so ein schönes Schlusswort.
Will ich mal sagen.
Ja, vielen Dank, Lorenz Meyer.
Danke dir.
Danke.